Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Keine Kurse, kein Geld. Viele Volkshochschulen in Deutschland haben durch Corona mit schwerwiegenden Folgen zu kämpfen. Allerdings stellen sie sich auch digitaler auf. Was sie brauchen, um zu überleben und warum sie eine digitale Weiterbildungsoffensive von der Politik fordern, das wird uns heute hier in Campus und Karriere in einem Schwerpunkt beschäftigen. Außerdem stellen wir einen neuen Podcast vor, den zwei Sprachlehrerinnen aus Sachsen gestartet haben. Sie wollen damit den Erfahrungsaustausch bei Integrationskursen verbessern. Am Mikrofon bis drei, es geht Malaike. Auch wenn sich der Makramee-Kurs und andere verstaubte Vorstellungen vielleicht hartnäckig halten mögen, Volkshochschulen sind in Deutschland wichtige und breit aufgestellte Bildungsanbieter, die durch Corona einen enormen Digitalschub bekommen haben. Aber durch das Wegfallen von Sprache- und Integrationskursen beispielsweise oder Abendschulen und Alphabetisierungskurse sind viele nun an einem Punkt angekommen, der ja existenzbedrohend ist. Thomas Wagner berichtet über die Volkshochschule im Landkreis Konstanz, bei der im Moment auch vieles nur online läuft.
Ich wollte einfach mal hören, wie es jetzt aussieht mit Kursen, mit Online-Angeboten. Was ist alles schon passiert jetzt seit dem Lockdown?
Ja, also der zweite Lockdown hat wiederum dazu geführt, dass wir natürlich in Präsenz jetzt gar nichts machen können.
Skype-Gespräch zwischen zwei Frauen, denen das Schicksal der Volkshochschule im Landkreis Konstanz ans Herz gewachsen ist. Ute Seifried ist die für Bildung zuständige Bürgermeisterin der Stadt Singen und steht dem Aufsichtsgremium der Volkshochschule vor. Nicola Ferling ist Vorsitzende des Trägervereins. Beide zeigen sich besorgt darüber, dass derzeit vieles wegfällt. Yoga, Business-Rhetorik, Einführung in die Juristerei, Spanisch, Chinesisch und manch anderes mehr. Das an sich sei schon schlimm genug. Als viel schmerzhafter empfindet Ute Seifried aber den Wegfall der Erwachsenenbildung.
Wir machen mit der Volkshochschule ja auch die Abendschulen, also sprich alle Schulabschlüsse können Sie ja nachholen. Wir haben die Grundbildung mit den Alphabetisierungskursen, wir haben zahlreiche Integrationskurse und dass das jetzt alles wegfällt, das ist tatsächlich auch für die Erwachsenenbildung im Landkreis einfach ein richtiger Schlag.
Vieles aus dem bisherigen Präsenzangebot habe man online bereitstellen können, Vorträge beispielsweise oder auch Sprachkurse, aber...
An die Grenzen gerät diese Möglichkeit immer dann, wenn wir zum Beispiel uns im Grundbildungsprogramm bewegen, also Stichwort Alphabetisierungskurse. Sehr schwierig ist es auch im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Integrationskurse. Also Personen, die gerade anfangen, Deutsch zu lernen und sich noch zusätzlich mit der Technik beschäftigen müssen, möglicherweise auch gar nicht die nötigen Endgeräte haben. Also das ist ausgesprochen schwierig.
In diesen Bereichen, so Nicola Ferling, reißen die Corona-Einschränkungen eine tiefe Lücke. Hinzu kommt, weil derzeit alle Präsenzkurse wegfallen, tendieren die Einnahmen aus Teilnehmergebühren gegen Null. In diesem Jahr weisen die Kassenbücher einen Fehlbetrag von 500.000 Euro aus. Im kommenden Jahr dürfte die gleiche Summe nochmals hinzukommen. Das wäre eigentlich für die Einrichtung existenzbedrohend, hätten sich nicht die Gesellschafter, bestehend aus dem Landkreis Konstanz und den vier größeren Städten der Region, zusammengerauft. Ute Seifried, Bildungsdezernentin in Singen.
Da ist eine Erhöhung einfach nochmal der Zuschüsse drin für die Volkshochschule. Gleichzeitig wurde natürlich deutlich gesagt, das kann nicht dauerhaft so sein. Auch Volkshochschule muss nochmal schauen, gibt es Möglichkeiten, Einsparungen vorzunehmen.
Will heißen, die von den Kommunen gewährten Sonderzuschüsse sind eine Art Erste-Hilfe-Paket. Fürs langfristige Überleben braucht es aber mehr. Die Verantwortlichen denken intensiv nach, vielleicht Außen- oder Nebenstellen schließen. Eine Option wäre das. Ute Seifried ist aber wenig begeistert davon.
Wenn ich eine Präsenz in einer Kommune einstelle, also wenn ich weggehe mit einer Haupt- oder Außenstelle, dann ist natürlich auch nicht mehr die Wahrnehmung so da. Dann wird eventuell auch weniger gebucht von den Menschen vor Ort. Und auch das hat dann wieder Einfluss auf unsere Einnahmen.
Im Landkreis Konstanz entschlossen sich die Verantwortlichen deshalb zunächst, das gedruckte Programmheft einzustellen. Stattdessen werden Kursangebote ausschließlich im Internet veröffentlicht. Das spart schon mal einen Batzen Geld. Aber nicht genug.
Es geht gar nicht darum, Dinge einfach nur zu streichen, sondern es geht darum, Strukturen zu verändern.
Ergänzt Volkshochschulchefin Nicola Ferling. Einzelne Fachbereiche könnten gestraft werden, ohne dass damit ein allzu großes Abschmelzen des Kursangebotes einhergehe. Daneben setzt die Volkshochschule im Landkreis Konstanz auf eine weitere Idee, nämlich, so Ute Seifried,
dass wir uns einfach Kooperationspartner suchen, mit denen wir uns nachher auch Kosten teilen können.
Hinzu kommen verstärkt Hybridangebote, also Kurse, die aus Präsenz- und Online-Elementen bestehen. Eines steht nach Ansicht von Nicola Ferling jetzt schon fest. Die Volkshochschule wird nach der Pandemie eine andere sein als vor der Pandemie.
Corona hatte diese Veränderungsprozesse, die auch vorher schon initiiert worden sind, beschleunigt. Und es wird es auch weiter beschleunigen. Und das Ergebnis wird eine andere Volkshochschule sein, aber es wird eine Volkshochschule sein.
Gerade haben wir ja hier einen Lagebericht gehört zu den Folgen, die Corona für die Volkshochschule in Konstanz in Baden-Württemberg hat. Und da fragt man sich natürlich, wie sieht es anderswo aus? Sind Volkshochschulen überall so in Nöten? Und wie kann eine Überlebensstrategie aussehen, auch im europäischen Kontext? Was braucht die Erwachsenenbildung jetzt dringend im neuen Jahr? Darüber sprechen wir mit Julia von Westerholt, der Direktorin des Deutschen Volkshochschulverbandes. Guten Tag, Frau von Westerholt.
Ja, guten Tag, Frau Malaike.
Und Uwe Gartenschläger ist dabei vom Institut für internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschulverbandes. Er ist auch der Präsident des Europäischen Erwachsenenbildungsverbandes EAEA. Guten Tag, Herr Gartenschläger.
Ja, auch von meiner Seite guten Tag.
So, wir haben jetzt gehört, wie die Lage in Konstanz ist. Frau von Westerholt, kann man sagen, dass es so, wie es dort aussieht, überall aussieht? Oder wie sind die massiven Einnahmeausfälle jetzt zu beziffern?
Also die Volkshochschulen sind ja überall ein bisschen anders aufgestellt und anders finanziert. Jede Volkshochschule spiegelt ja auch immer das wider, was in der Situation vor Ort sozusagen an Anforderungen oder an Aufgaben an die Volkshochschule gestellt werden und die Volkshochschule auch, wenn man so will, zurückspiegelt. Deswegen kann man eigentlich bei Volkshochschulen grundsätzlich nie sagen, ja, es ist überall genau so. Aber was man festhalten kann, ist, dass überall eine große Unsicherheit herrscht, dass überall aber auch ein wahnsinniger Kraftakt vollzogen worden ist, in dem Jahr Volkshochschulen sich ganz enorm ins Zeug gelegt haben und auch an vielen Stellen die Chancen, die sich geboten haben in dieser Zeit, also die zunehmende Digitalisierungsnotwendigkeit eigentlich, genutzt haben, um einen Quantensprung zu machen. Das kann man festhalten und dass die Volkshochschulen in der Wahrnehmung, auch im politischen Dialog, vielleicht ein bisschen deutlicher wahrgenommen werden jetzt, weil sie in ihrer Unterschiedlichkeit dennoch alle eins wollen, nämlich eine Existenzberechtigung, eine weitere. Also wir müssen irgendwie Sorge dafür tragen, dass es Volkshochschulen auch in Zukunft gibt. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass wir in der Zeit eben nicht nur Einbußen erlitten haben, sondern eben auch Chancen genutzt haben.
Herr Gartenschläger, trotzdem ist ja viel in den letzten Monaten über Schule und Studium geredet und debattiert worden. Die Erwachsenenbildung ist da irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm gewesen. Täuscht der Eindruck oder stimmt es?
Ich denke, der Eindruck täuscht nicht. Wenn ich jetzt mal von der europäischen Ebene ausgehe, ist es sicherlich so, dass die Schulen und Hochschulen im Mittelpunkt stehen. Wir aber auf der anderen Seite sehr erfreut feststellen müssen, dass in dem großen Corona-Hilfspaket der Europäischen Kommission Weiterbildung als eine der 7 Erfolgsfaktoren für die Zukunft Europas genannt werden und die Mitgliedstaaten ausdrücklich aufgefordert werden, eben die Mittel aus dem Europäischen Hilfsfonds auch zur Stützung der Weiterbildungsträger in der Krise zu nutzen. Und wir hoffen sehr, dass das auch in Deutschland so umgesetzt werden wird. Wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir sind da in einem Dialog mit den zuständigen Stellen und hoffen, dass das dann auch so gemacht werden kann.
Wir haben ja vorhin aus Konstanz gehört, wie da nochmal, sagen wir mal, erstmal Notgroschen aktiviert worden sind, um das Überleben zu sichern. Aber wenn Sie sagen, da kommt Geld aus Brüssel, über welches Geld reden wir, also über welche Summen? Und warum sagen Sie, wir sind uns nicht ganz sicher, ob es kommt?
Das ist der Europäische Corona-Hilfsfonds, Next Generation EU. wo für Deutschland gut 23 Milliarden vorgesehen sind und wo die Kommission 7 sogenannte Flagship-Projects festgelegt hat, für die das ausgegeben werden muss. Und eins davon ist eben die Weiterbildung. Wir haben aber im Moment unterschiedliche Signale gehört, ob das in Deutschland eben so auch respektiert wird oder ob nicht diese Mittel wiederum nur für die Stützung der Schulen insbesondere und die digitale Ausstattung der Schulen genutzt wird. Wir hoffen sehr, dass wir als Weiterbildung da eben auch etwas partizipieren können.
Volkshochschulen sind nicht nur Programme für Lernen nebenbei sozusagen, so wie ich das jetzt mal formulieren, sondern auch für Alphabetisierungskurse, für Schulabschlüsse. Das heißt, da ist eine Menge Druck im Kessel, wenn das nicht gemacht werden kann. Wie wichtig ist, dass Sie Geld aus Brüssel bekommen?
Ja, das ist natürlich eminent wichtig. Wir haben in diesem Jahr sehr, sehr viel Innovation an den Tag gelegt, Innovationsbereitschaft an den Tag gelegt. Wir haben auch viel an vielen Stellen vorhandene Potenziale genutzt. Wir haben die VHS Cloud, wir haben das VHS Lernportal. Das sind Online-Lernportale, Lernplattformen, in denen wir also bei der Cloud etwa 500.000 Nutzer zu verzeichnen hatten. Die Online-Kursangebote haben sich mehr als vervierfacht in diesem Jahr bei den Volkshochschulen. Aber, und wie Sie schon richtig sagen, es ist so ein kleines Tröpfchen in Anführungsstrichen, wo man hier und da und dort mal Notgroschen locker macht, kann es natürlich nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass die Volkshochschulen ihre Rücklagen, die sie gebildet haben, jetzt sozusagen für den laufenden Betrieb aufbrauchen müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen, sondern jetzt müssen wir sicherstellen, dass auch Investitionen getätigt werden können. Und da denken wir, und wir sind da auch nicht in der Weiterbildungsszene die Einzigen, die das so sehen, dass es einen dem Digitalpakt Schule ähnlichen Schub geben muss. Also es muss, und dafür werden wir uns auch im nächsten Jahr einsetzen, mit Blick auch auf eine neue Regierung einsetzen in unseren Wahlprüfstein, dass es einen solchen Digitalpakt geben muss. Es muss eine echte Offensive im Bereich der Digitalisierung der Weiterbildung geben. Und dafür sind nicht nur Infrastrukturmaßnahmen erforderlich, sondern auch Maßnahmen zum Kompetenzerwerb, zur Qualifizierung von Lehrenden. Also alle diese Dinge, die es ermöglichen, dass man eben nicht nur an der einen Stelle mal kurz ein bisschen online macht, sondern wirklich eine Transformation dieses Bereichs ermöglicht.
Das bedeutet, Sie fordern eine digitale Weiterbildungsoffensive für Deutschland?
Ganz genau.
Wie soll die aussehen?
Ja, wie soll die aussehen? Das kostet natürlich zunächst mal Geld. Das ist ja immer das Schwierige an solchen Themen. Was wir damit machen wollen, ist zum einen natürlich die Ausstattung. Das ist ja der Klassiker, dass man natürlich eine Ausstattung braucht. Also das heißt, es müssen erstmal alle Volkshochschulen infrastrukturseits in die Lage versetzt werden, dass sie überhaupt Online-Angebote nutzen können. Also dass wir nicht nur die Kompetenzen haben bei den Unterrichtenden, dass wir auch Programme inhaltlicher Art entwickeln. Das heißt, Online-Kursangebote. Es ist ja nicht damit getan, dass man eine dieser vielen Konferenzen macht, obwohl sie noch so wertvoll sind, die Konferenzen mit vielen Teilnehmern, sondern es geht darum, ganz neue Unterrichtskonzepte zu entwickeln, die online funktionieren. Also eben kein Frontalunterricht, wenn man so will, der einfach nur online stattfindet, sondern wirklich Konzepte, die auf dieser neuen Art des Miteinanders und es muss so sein, dass die Menschen, die sozusagen in der Fläche eine solche Teilhabe an Digitalisierungsfortschritten ermöglicht bekommen sollen, dass die überhaupt Zugang haben. Das heißt, wir müssen auch in der Fläche präsent sein. Zweigstellen schließen kann eigentlich nicht die Lösung sein. Sicherlich kann man an der einen oder anderen Stelle zusammenlegen und kooperieren. Aber natürlich zeichnet sich ja Volkshochschule gerade durch die Bürgernähe aus. Es kann nicht alles nur online stattfinden, sondern es müssen auch Orte der Begegnung da sein. Dafür treten wir ein und wir denken, dass wir mit unserem Forderungskatalog, den wir da sozusagen in die Politik kommunizieren werden im nächsten Jahr, wir hoffen, dass wir damit erfolgreich sind. Und Unterstützung aus Brüssel ist natürlich sehr willkommen dabei.
Herr Gartenschläger, wie würden Sie denn die digitale Weiterbildungsoffensive formulieren? Was wären da für Sie die wichtigsten Bausteine? Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass die EU ja auch eine Bildungsstrategie aufgelegt hat, die lebenslanges Lernen und flexible Übergänge ja als Maxime denkt.
Ganz genau. Also das ist sicherlich der Bezugsrahmen, in dem so etwas stattfinden muss und soll. In erster Linie würde ich jetzt noch hinzufügen, dass wir auch schauen müssen, welche Bedarfe im digitalen Raum an digitaler Bildung da sind. Das ist ja nicht nur das reine technische Erlernen von bestimmten Tools beruflich oder außerhalb der beruflichen Welt, sondern es ist ja auch der kompetente Umgang mit den Mechanismen, die in der digitalen Welt sind, die Kenntnisse von Algorithmen, die Kenntnisse von Funktionsweisen. Das sind ja auch ganz wichtige Grundpfeiler, um unsere demokratische Gesellschaft zu stützen. Ein zweiter Punkt, gerade aus europäischer Ebene, ist sicherlich der Green Deal, der ja bei der Europäischen Kommission sehr weit oben auf der Agenda steht. Das wird ja nur möglich sein, wenn wir die Bürger überzeugen und mitnehmen in diesen Prozess der Entwicklung von Nachhaltigkeit. Auch da wird ja viel im digitalen Raum stattfinden. Das heißt, das sind ja letztendlich nicht nur technische Prozesse, sondern auch inhaltliche Prozesse, für die, wie Frau von Westerholt ja auch schon gesagt hat, dann eben auch Formate entwickelt werden müssen. Das ist leider etwas, was in der Europäischen Kommission bisher noch nicht gesehen wird. Da ist noch diese etwas altertümliche Sicht, dass Weiterbildung in erster Linie berufliche Weiterbildung ist. Da würden wir uns ein holistischeres Denken sicherlich wünschen.
Frau von Westerholt, Ausblick auf 2021. Was ist dann das Wichtigste, was kommen muss für die Erwachsenenbildung, für die Volkshochschulen?
Eine Bestandsgarantie. Das ist eigentlich im Wesentlichen alles in einem, in der Nutshell, wie man so schön sagt. Also den Kolleginnen und Kollegen vor Ort das sichere Gefühl zu geben, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, sondern dass klar ist, dass Volkshochschule weiterhin ein substanzieller, relevanter Bestandteil von Gesellschaft ist und dafür Sorge zu tragen, dass trotz der sehr, sehr unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen von Volkshochschulen vor Ort für jede und jeden sozusagen eine Lösung zu finden ist. Das wird die vorrangige Aufgabe sein und daneben wird es darum gehen, die digitale Transformation von Volkshochschule weiter voranzubringen und dafür Sorge zu tragen, dass wir mit Blick auf die Bundestagswahl unsere wesentlichen Forderungen in den politischen Dialog mit einbringen, Volkshochschule sichtbar werden lassen, auch in der Politik sichtbarer werden lassen und auch die Chancen aus einer Bildungspartnerschaft mit der Volkshochschule klar und deutlich zu artikulieren und verständlich zu machen.
Deutschland braucht eine digitale Weiterbildungsoffensive und muss in Volkshochschulen und Erwachsenenbildung dringend investieren. Das fordern Julia von Westerholt, die Direktorin des Deutschen Volkshochschulverbandes, und Uwe Gartenschläger, der Präsident des Europäischen Erwachsenenbildungsverbandes EAEA. Vielen Dank Ihnen beiden fürs Gespräch und alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Danke Ihnen, Frau Malaike.
Integrationskurse und Deutschkurse für Migrantinnen und Migranten sind, wie wir gerade gehört haben, ein großer Baustein in der Arbeit der Volkshochschulen in ganz Deutschland. Entsprechend schwierig ist das jetzt unter Corona aufzufangen, wo vieles eben ausfallen muss. Aber auch schon vor der Pandemie gab es bei diesen Kursen nach Ansicht von zwei Sprachlehrerinnen aus Sachsen zu wenig Zeit für Erfahrungsaustausch und für Echo. Sie haben deshalb jetzt einen neuen Integrationspodcast ins Leben gerufen, der diese Lücke schließen will. Alexander Moritz stellt ihn vor.
Das Kapitel zur Abschiebung, da hatte ich ja schon mal reingehört.
Mach mal M36.
Johanna Bender und Isabel Wiedemeyer sitzen in einem schlecht geheizten Dachgeschosszimmer im Leipziger Westen. An den Wänden rund um den Schreibtisch mit Mikrofonen und Mischpult hängen bunte Trikots. Normalerweise wird hier ein Fußball-Podcast aufgezeichnet. In den vergangenen Wochen haben sie hierhin ihre ehemaligen SchülerInnen eingeladen. Bender und Wiedemeyer sind Lehrerinnen für Deutsch als Zweitsprache. Im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge unterrichten sie Integrationskurse. Wie für alle Schulen in Sachsen herrscht allerdings zurzeit Corona-Zwangspause.
Es ist ja schon mal interessant, dass viele Leute gar nicht wissen, was ist eigentlich ein Integrationskurs.
Und damit beginnt für Isabel Wiedemeyer das Problem. In der öffentlichen Debatte um Migration würden die Erfahrungen aus den Integrationskursen nicht gehört, weder die der Teilnehmenden noch der Pädagoginnen. Das wollen Sie mit Ihrem Podcast Auf Integrationskurs ein Stück weit ändern.
Das ist auch so ein Privileg, was wir genießen, mit Menschen aus der ganzen Welt so nah zusammen lernen zu dürfen. Dass wir dieses Bedürfnis, das irgendwie zu teilen und nach außen zu tragen, eigentlich schon ziemlich lange haben.
In 6 Episoden berichten ehemalige Schülerinnen und Schüler ihre Lebensgeschichten.
Nach jedem Gespräch habe ich mit Freunden gesprochen und habe immer gedacht, wow, was der heute wieder erzählt hat.
Einige sind geflüchtet, andere der Liebe wegen gekommen oder haben ganz andere Verbindungen zu Deutschland.
Ich bin Joav Levy, ich bin 40 Jahre alt. Ich komme aus Israel. Meine Großeltern sind ursprünglich aus Deutschland. als die Kinder waren, ihre Familien sind von den Nazis geflohen, direkt nach der Machtergreifung.
Die Lehrerinnen fragen auch, wie es ihren Schülerinnen und Schülern nach dem Integrationskurs ergangen ist.
In der Straßenbahn in Leipzig, manche Leute haben mich von oben nach unten angeschaut. Und ich wollte etwas sagen, zum Beispiel guten Tag oder hallo, aber die Leute reagieren gar nicht.
Dass sie sich aus den Monaten des Unterrichts gut kennen, ermöglicht trotz Sprachbarriere besonders empathische Gespräche. Über die schwierige Jobsuche in Deutschland und die Kindheit in der Heimat, über Heimweh und bikulturelle Kindererziehung, aber auch über Diskriminierung und traumatische Fluchterfahrungen.
Diese Boot schwer, zwei Kinder tut.
Zwei Kinder sind dabei ertrunken. Das hast du miterlebt.
Ja, alles im Wasser.
Die vielfältigen Lebensgeschichten lassen die Herausforderung erkennen, die sich in den Integrationskursen stellt. Hier sitzen Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund zusammen. Ein halbes Jahr etwa haben sie, um sprachliche Grundlagen zu lernen, und bekommen einen Crashkurs Deutschland. Geschichte, Rechtsstaat, Alltagskultur. Am Ende steht der Einbürgerungstest. Nicht alle schaffen das Pensum.
Die leben ja mit einem ganz großen Teil ihres Herzens und ihres Bewusstseins nach wie vor in ihrer Heimat, weil sie ja Freunde und Angehörige haben und sind oftmals gar nicht bereit dafür, jetzt hier diesen Deutschkurs zu besuchen und diesen jeden Tag 5 Stunden im Kurs zu sitzen und diese komplexe Sprache zu lernen.
Dazu kommt der hohe Zeitdruck, beklagen die beiden Lehrerinnen.
In 600 Stunden muss das B1-Niveau erreicht werden. Dazu müssen jeden Tag Grammatikeinheiten durchgejuckelt werden. Es ist zum ersten viel zu wenig Zeit, um auch zu wiederholen, und zum zweiten fehlt die Verbindung zum echten Leben.
Vor allem fehle ein Netzwerk, das Hilfe zur Integration im Alltag bietet.
Viele der Menschen, auch mit denen wir gesprochen haben, die haben kaum Kontakte zu Deutschen. Deshalb sind wir auch dann oft die einzigen Repräsentantinnen dieses Landes. Und das reicht natürlich nicht aus.
Das ist auch eine unserer Missionen, wirklich auch für mehr Offenheit zu werben, für mehr miteinander reden, einfach quatschen, einfach mal eine Frage stellen. Es muss ja nicht immer gleich das große Ding sein.
Mit dem Podcast möchten Sie Begegnungen ermöglichen, die es aus Ihrer Sicht sonst viel zu selten gibt, zwischen Deutschen und Zugewanderten. Denn damit Integration gelingt, brauche es beide Seiten. Daran sind sich Lehrerinnen und Schülerinnen einig.
Ich fühle mich hier zu Hause, ich fühle mich hier integriert, aber ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass es nur in eine Richtung, in der Richtung der Migranten, erwartet wird.
Eine zweite Staffel soll im kommenden Jahr folgen.
Auf Integrationskurs heißt dieser neue Podcast über Integrationskurse aus Leipzig, und die Gespräche übers Weggehen, Ankommen und Bleiben sind im Internet zu finden auf -integrationskurs.de und bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Die Wiener Kulturszene ist gleich unter anderem Thema in Corso Kunst und Pop. Für Campus und Karriere war's das für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike.